Sam Walton hat ein Buch geschrieben, wie er praktisch aus dem Nichts diese Einzelhandelskette aus dem Boden gestampft hat. Und wenn man dahinter guckt, findet man halt den Schwiegervater. Das ist ja auch nicht böse oder verkehrt, aber den Schwiegervater zu unterschlagen und damit zu suggerieren, dass Leute, die keinen solchen Zuschuss bekommen, die gleiche Chance haben wie ein Sam Walton mit 300.000 Dollar Startgeld, das ist meiner Meinung nach eines der ja der Bösartigkeiten dieses Narrativs.
Einen wunderschönen guten Tag nach New York, liebe Frau Buchter.
Guten Tag, nach Deutschland.
Es freut mich sehr, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Sie haben ein super spannendes Buch geschrieben, Wer wird Milliardär? Ich durfte so viel über Milliardäre lernen und auch von einer ganz anderen Seite, als ich das erwartet habe. Und ich würde gerne mit einer Frage einsteigen, die mich persönlich vielleicht mein ganzes Leben lang beschäftigt hat. Das ist eine Frage der Narrative. Und jedes Land hat so ein Narrativ. Und in den USA, wo sie zurzeit leben, ist das Narrativ vom Tellerwäscher zum Millionär oder in ihrem Fall zum Milliardär. Was halten Sie davon? Und gibt es eine bessere Alternative als dieses Narrativ für eine bessere Welt?
Ich denke, ein Problem ist, dass gerade dieses Narrativ nicht nur in den USA, auch in Deutschland inzwischen sehr verbreitet ist und dass es eben auch von vielen, gerade von den Tech-Milliardären, sehr genutzt wird, um ihre eigenen, ja, sage ich mal, Vorteile daraus zu ziehen. Und wenn ich mir im Laufe des Buches viele, viele Biografien von Milliardären auch in der Geschichte aktuell angeguckt habe, dann ist ganz, ganz oft ein Staat dahinter, der mit Tellerwäscher gar nichts zu tun hat. Nehmen wir zum Beispiel Walmart. Sam Walton zum Beispiel hat von seinem Schwiegervater 20.000 Dollar, das ist in aktuellen Dollar ungefähr 300.000 bekommen als Zuschuss für die Gründung seines Walmarts, seines Ladens, der ja jetzt immer noch der größte Einzelhändler ist, ist gerade so an der Kante von Amazon überholt zu werden. Aber daran kann man schon sehen, Sam Walton hat ein Buch geschrieben, wie er praktisch aus dem Nichts diese Einzelhandelskette aus dem Boden gestampft hat. Und wenn man dahinter guckt, findet man halt den Schwiegervater. Das ist ja auch nicht böse oder verkehrt, aber den Schwiegervater zu unterschlagen und damit zu suggerieren, dass Leute, die keinen solchen Zuschuss bekommen, die gleiche Chance haben wie ein Sam Walton mit 300.000 Dollar Startgeld, das ist meiner Meinung nach eines der ja der Bösartigkeiten dieses Narrativs, ja, dass uns allen vorgegaukelt wird, wenn wir uns nur alle fleißig anstrengen, dann können wir so genial sein wie diese Menschen. Das überhöht diese Menschen, die es schaffen, und es rechtfertigt sozusagen diese Ungleichheit, die damit einhergeht. Und das finde ich das Gefährliche an diesem so netten Märchen vom Tellerwäscher zum Milliardär oder zum Millionär.
Absolut, und das ist das, was für mich auch immer wieder die Frage der Lotterie des Lebens an Bedeutung massiv gewonnen hat. Ja, sei das durch auch natürliche Intelligenz, die auch unterschiedlich beschenkt wird. Ja, und das ist ja sehr stark genetisch prädisponiert, wie auch jemand, der einem 300.000 Euro oder Dollar als Startkapital schenkt, oder dann auch im Rahmen der Serendipität, wo man plötzlich sagt, da war man an einem richtigen Ort zur richtigen Zeit und hat die Chance ergriffen. Ich hatte immer mich nur damit beschäftigt und mich selbst gefragt, ohne Fleiß und ohne Glück und ohne Disziplin kann man aber dann zu jemandem werden oder nicht. Und deswegen war für mich immer das in gewisser Art und Weise eine Bestätigung, wenigstens versuchen sollte man. Ansonsten ist man automatisch ein Opfer. Das war für mich die Erklärung, wie ich damit umgehen kann.
Naja, Warren Buffett, der ja nun anerkanntermaßen ein erfolgreicher Kapitalist ist, er hat es mal böse, als er sein Vermögen der Gates-Stiftung gegeben hat. Damals hat er gesagt, dass er einfach den Eindruck hat, Erben ist praktisch der Gewinn der Spermalotterie.
Den Begriff muss ich mir
fand
merken.
Das sehr und ich fand das sehr interessant, dass er das so sieht und er sagt, das ist nicht amerikanisch im Sinne von, dass es eben nicht leistungsbezogen ist. Wobei man natürlich sagen kann, wenn man sich heute umguckt, muss man sagen, der gute Warren ist vielleicht ein guter Ukulele-Spieler, aber vielleicht nicht ein ganz so guter Gesellschaftsanalytiker. Aber trotzdem, ich fand es sehr interessant, dass er das so sieht, dass Erben einfach nicht gerechtfertigt ist, als wenn man das jetzt quasi von der Leistungsseite angeht. Aber das Märchen von der Leistung, die belohnt wird, das ist ganz, ganz, ganz verbreitet und es rechtfertigt natürlich auch diesen immensen Vermögens- und Einkommensunterschied, den wir heute in den westlichen Gesellschaften sehen und eben auch, wenn wir es global sehen. Und ich fürchte, dass das uns oft daran hindert, Strukturen zu erkennen, die einfach Ungerechtigkeiten beinhalten und wir das einfach zukleistern mit diesem, naja, klar. Also wenn wir uns auch überlegen, wie Reichtum verteilt wird, wenn wir jetzt zum Beispiel Geschlechterfragen stellen oder eben auch Minderheiten, Schwarze hier im Land, dann ist das ein kleiner Bruchteil dieser Menschen, die es zu Milliardären geschafft hat, ja. Und ich habe schon mal jemanden, der mich da sehr stark angegangen hat und gesagt hat, nein, diese Milliardäre, das zum großen Teil sind die self-made, was auch immer das heißen mag. Das können wir uns ja nachher nochmal genauer angucken, was self-made eigentlich halt in der heutigen Zeit. Aber er meinte, nein, das ist alles, ich würde da praktisch dieses Prinzip, dass Leute sich da hocharbeiten und so in Frage stellen. Und dann habe ich ihn nur zurückgefragt, wie er sich dann erklärt, wenn es nicht diskriminierend ist und wenn es nicht Leute ausschließt, die einfach von Anfang an keine richtig gute Chance haben, wenn das nicht der Fall sein sollte, wie erklärt er sich denn dann, dass es so wenig Frauen gibt, die Milliardäre sind, es sei denn, sie haben geerbt, und wie wenige schwarze Milliardäre es gibt? Und dazu konnte er oder wollte er dann nicht mehr Stellung nehmen. Das fand ich sehr interessant.
Ja, eindeutig finde ich auch nicht. Ich meine, dass das System so ist, wie es ist. Ich habe bei Ihrer Frage, die habe ich auch in Ihrem Buch festgestellt, dachte ich mir, was würde ich auf die Frage antworten? Und spontan ist mir nur die einzige Antwort eingefallen, was würden wir mit den indischen Minderheiten, die aus Indien nach Amerika inzwischen übergesiedelt sind, weil sie, glaube ich, die mit Abstand die erfolgreichste Gruppe in den USA, was Einkommen anbetrifft, zurzeit darstellt, was ich jetzt zuletzt gesehen habe. Und das machte mich jetzt positiv geladen. Ist klar, die sind in der Tech-Branche sehr stark unterwegs, wo man besonders viel skalieren kann und sehr viel Geld zahlt. Aber das war jetzt eine Auffälligkeit. Wie gut da die Startvoraussetzungen sind, kann ich nicht einschätzen.
Aber sie sind nicht vertreten in den Reihen der Superreichen hier. Also sie sind bei sich. In Indien gibt es sehr viele Superreiche, auch gerade Adani, der ja jetzt inzwischen auch gewaltigen Ärger hat mit den Behörden in seinem Land, aber auch hier bei der SEC teilweise. Und er war aber auch jemand, dessen Aufstieg Modi ermöglicht hat und andersrum Modis Aufstieg wurde durch Adani gefördert. Und ja, also ich denke halt, auch die anderen Milliardäre in Indien, die Verknüpfung zwischen Staat, Politik und den Superreichen, die ist auch in Indien gegeben. Und da muss man sich dann schon fragen, wie viel von dem, was sie an Superreichtum geschaffen haben, ist dann halt wirklich tatsächlich für jemanden erreichbar, ja? Also man muss dann schon auch gucken, welche Begleitumstände politischer Art den Superreichtum helfen. Und das ist in den USA inzwischen mit der Trump-Regierung sehen wir das ja, wie eng Superreichtum mit Nähe zu einer ganz gewissen Person einhergeht.
Für mich war das auch absolut interessant und faszinierend zu lesen, dass auch Silicon Valley sehr stark mit dem Staat verflochten war und dass die Ursprünge auch ohne Staat vielleicht in dem Kontext nicht möglich wären. Ja.
Also es ist ganz klar so, dass Silicon Valley, weil, also früher hatte ich dasselbe Märchen drauf, was ja weltweit erzählt wird. Fast jedes Land will ein Silicon dies oder ein Valley das, ja. Man will versuchen, das nachzuahmen, und gerade viele Politiker auch in Deutschland, sehr interessant, hacken quasi auf ihren eigenen Landsleuten rum. Und sagen irgendwie, da fehlt der Innovationsgeist, da fehlt irgendwie das der Wille zum Unternehmertum, da ist die Risikofreudigkeit, die fehlt. Jetzt muss man natürlich sagen, das ist auch wieder ein sehr gefährliches Märchen, denn wenn wir uns ganz genau anschauen, wie Silicon Valley zu dem geworden ist, was es heute ist, dann gibt es mehrere Faktoren. Einer der Faktoren, die grundsätzlich von unter den Tisch geworfen werden, und zwar sehr bewusst von den Leuten, die heute im Silicon Valley die großen Player sind, ist eben die Tatsache, dass der Staat hier sehr wohl, der US-Staat fördert bis heute, deswegen finde ich es so witzig, dass Elon Musk jetzt quasi das die Bundesverwaltung und die Behörden so total zusammenschießt. Da wird er sich noch wundern, weil ein großer Teil der Forschung hier im Land, gerade auch zuletzt die Welle der Biomedizin, die uns ja auch die Impfungen da beschert hat während Covid, das ist alles eine Branche, die massiv, aber wirklich ganz massiv gefördert wurde durch den Zentralstaat hier im Land. Das läuft dann teilweise über sogenannte Grants, also so Bürgschaften. Das geht über direkte Förderung, es geht über die Förderung von Labors, National, also quasi so nationale Institute, die sich um Forschungsprojekte kümmern. Und jetzt kommt der Dreh. Das ist ein Dreh, über den kaum jemand redet. Das ist der sogenannte Bay-Dole Act, über den komischerweise in Silicon Valley kaum jemand spricht. Aber der Bay-Dole Act kam zustande nach dem Zweiten Weltkrieg, war eben auch hier dieses dieser Rüstungswettbewerb und eben auch die Frage, was ist die nächste Frontier? Ja, also wo ist der nächste, nach dem Goldrausch, wo ist das nächste große Ding für Amerika? Und da hieß es, aber das Motto, die nächste große Schallgrenze für unser Land ist die Forschung und Entwicklung. Und man hat das sehr stark gefördert, auch vom Staat her. Und dann hatte plötzlich die Regierung in Washington, ich glaube, 28.000 Patente. Und mit den Patenten ist einfach nichts passiert. Also Leute haben die eingereicht, die wurden angemeldet, der Staat war quasi der Erhalter dieser Patente, und da lagen sie dann nun. Und dann hat man sich in Washington überlegt, was machen wir denn jetzt damit? Und dann sind sie auf die Idee gekommen, naja, man müsste das dann natürlich kommerzialisieren, um das wirklich irgendwie umzusetzen in Produkte, in Rüstungsgüter, das war sehr, sehr wichtig, und andere Sachen. Und dann hat man gesagt, naja gut, wie machen wir das? Vergeben wir das jetzt an einen Geschäftsmann, der das dann entwickeln soll und für uns auf den Markt bringen? Und man hat sich dagegen entschlossen, weil man der Ideologie des freien Marktes, und dazu können wir gerne auch noch ein paar Worte verlieren, wie frei dieser Markt hier tatsächlich ist. Also da werden manche Superkapitalisten sehr, sehr enttäuscht, wie der Markt hier wirklich läuft. Aber zurück zu dem Bay-Dole Act. Man hat dann halt hin und her diskutiert, wie machen wir das, und ist zu dem Schluss gekommen, also wir machen es einfach so, und jetzt, das ist das Unglaubliche, was man eigentlich fast nicht fassen kann, man überlässt es den Forschern und den Entwicklern persönlich, das zum Patent dann anzumelden und kommerziell auszunutzen. Und die müssen auch nichts zurückzahlen an Vater Staat, der das alles ermöglicht hat. Darüber redet aber gar niemand. Also wenn Sie zum Beispiel gucken, Moderna und solche Leute, die diese Covid-Impfungen, die da eine Handvoll Milliardäre geschaffen hat, daran waren auch staatliche Forschungseinrichtungen beteiligt, daran waren auch staatliche Forscher beteiligt, und zwar maßgeblich beteiligt. Ohne die hätte das nicht geklappt. Und Moderna hat sich, das kann man nachgucken, ich weiß nicht, wo es jetzt steht, aber stetig geweigert, quasi zumindest mal einen Teil dessen, was da eingespielt wurde durch diese Impfung, auch an diese staatlichen Stellen zurückzugeben, damit diese staatlichen Stellen neue Dinge entwickeln können. Wenigstens das. Oder auch nur anzuerkennen, dass die Leute, die dort gearbeitet haben, mindestens auch einen ganz großen Anteil daran hatten, am Erfolg dieser Spritze. Und das muss man einfach sagen, das wird konsequent, das ist kein Zufall und es ist auch kein Einzelfall, konsequent unter den Tisch gekegelt. Und ich finde, dass das eine Entwicklung ist, die dazu führt, dass wir jetzt in einer Gesellschaft leben, in der Tech-Unternehmer so tun können, als ob sie die einzig selig machen, also geradezu Jesus-mäßig uns beglücken, und weil sonst irgendwie unsere ganze Gesellschaft, unsere westliche Welt, unser Wohlstand und alles über die Klippe springt. Also das kann nur gestoppt werden, wenn wir uns mal wirklich historisch angucken, wie haben diese Jungs das eigentlich geschafft und was steckt dahinter? Es ist in der Regel zwei Komponenten, einmal die Patente und wer sie hält und wer daraus den Mehrwert abschöpfen darf. Und das ist etwas, was wir ihnen als Staat quasi genehmigen. Und B, das Geld. Und über das Geld können wir noch ausführlich reden. Woher kommt das Geld? Was ist das für Geld? Und warum bekommen es nur ganz bestimmte Leute? Und über diese zwei Dinge müssen wir ganz dringend reden, weil wir sonst natürlich, wie so oft, aus einer falschen Grundlage die falschen Schlüsse ziehen und in die falsche Richtung davongehen. So, jetzt habe ich aber lang geredet.
Das passt ja, das ist auch ein wichtiges Thema, weil auf einer Seite kann man sagen, für alles ist Staat verantwortlich, für die anderen Lagerbildungen sagen, für alles ist der freie Markt verantwortlich. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, dass das alles irgendwie in einem Soziospiel miteinander verflochten ist und nur zusammen kann das gut funktionieren. Sie haben ja auch freien Markt ein wenig in Einführungszeichen aufgegriffen in Ihrem Einstieg. Können Sie das kurz erläutern? Was meinen Sie mit dem angeblich oder vermeintlich freien Markt in den USA?
Ja, also wir haben hier in den USA, wenn man es genau betrachtet, einen in vielen, vielen, vielen Bereichen einen hochkonzentrierten Markt in ganz vielen Branchen. Nehmen wir jetzt zum Beispiel, ganz interessant, aktuelles Beispiel, ein ganz großes Problem hier sind die steigenden Preise, die Inflation. Und vielfach wird die Inflation eben jetzt inzwischen, nicht lachen, an Eiern festgemacht. Es gibt die sogenannte Eggflation. Eierpreise sind in den letzten anderthalb Jahren mehr oder minder das Doppelte gestiegen. So, für viele Leute ist das sehr, sehr deutlich ersichtlich, weil das ist sowas, wenn Sie im Supermarkt sind, können Sie sehen, vom Jahr oder anderthalb hat ein Dutzend Eier hier ja vielleicht $6 gekostet und das war schon ziemlich hoch. Inzwischen, wenn ich hier beim Supermarkt gucke, diese Freilandeier, die ich sonst immer gekauft habe, die sind jetzt bei $13. Ich kaufe sie jetzt nicht mehr, die armen Hühner, tun mir leid. Aber daran können natürlich viele Leute sehr deutlich sehen, wie die Preise gestiegen sind. Wenn man jetzt fragt, woher kommt das, dann ist die Antwort auch in den Medien leider oft selten hinterfragt, dass man sagt, ja, das ist die Vogelgrippe, da müssen ganz viele von diesen Hühnern einfach getötet werden, um der Vogelgrippe, die hier tatsächlich grassiert und Millionen Vögel schon getötet hat, das will ich nicht in Abrede stellen, und es müssen viele Vögel notgeschlachtet werden. Aber es gibt eine Initiative von Farmern, interessanterweise, die sich, ich glaube, vergangene Woche gemeldet hat. Also wir sind jetzt hier im Februar noch. Und die hatten sich gemeldet bei den Kartellwächtern und haben gesagt, wenn wir uns angucken, wie viel Eier produziert worden sind und wie viel Eier konsumiert worden sind, dann ist das nicht so viel auseinander. Das heißt, die Tatsache, dass die Preise so abgehoben haben, kann nicht daran liegen, oder zumindest nicht allein daran liegen, dass wir zu wenig Hühner haben, die Eier legen. Woran liegt es dann? Jetzt nehmen wir ein Unternehmen namens Calmaine. Ist ein Unternehmen, das kaum jemand kennt, ist einer der ganz großen Legebatterienbetreiber, die versorgen, und das halten wir jetzt mal fest, wir haben hier 320 Millionen Einwohner und die konsumieren relativ viele Eier, und 20% davon stellt Calmaine. 20% des Eiermarktes geht auf eine Firma. Und diese Firma hat, soweit ich das noch überblicken kann, einen Bruttoerlös gehabt in 2020 von ungefähr, schießen Sie mich tot, 180 Millionen. Im Jahr 2023 waren es 1,2 Milliarden. So. Da ist was passiert. Aber das ist nicht die Vogelgrippe gewesen. Wenn wir uns überlegen, wie hochkonzentriert die Landwirtschaftsmärkte, wir haben nur 4 Schlachtbetriebe, Großschlachtereien, Fleisch, quasi Fabrikanten im Land. 4. Ja. Und sie können ganz viele Branchen durchgehen. Mehr als 4, 5 Betreiber, Anbieter bekommen sie nicht. Teilweise sogar nur 2. Zum Beispiel Dialyse, ja, sehr wichtig für Leute, lebenswichtig für Leute, überlebenswichtig, Insulin, solche Sachen. Da haben sie 1, 2, 3 Anbieter. Und das ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten passiert. Es gibt dafür verschiedene Gründe. Es gibt den Grund, dass man es erlaubt hat von den Kartellwächtern, die sind irgendwo da am Steuer irgendwo eingeschlafen. Auch teilweise bestimmt, weil man ihnen gesagt hat, dass es jetzt hier nichts zu sehen gibt, ja. Move on, nothing to see here, wie die Polizei hier immer sagt bei Unfällen. Und das ist das eine. Und das andere, da kommen wir jetzt wieder auf die Patente zurück. Man hat das Patentrecht massiv ausgebaut. Und da können wir auch über die Rolle sehr gerne der Mickey Maus, die Mickey Maus ist schuld, können wir auch gerne darüber reden. Es ist eines der ganz großen Probleme, dass wir Patente uns von, gerade auch von den USA, die das hier sehr verschärft haben, dass wir das auch weltweit durchgesetzt haben, weil die USA darauf bestanden hat. Fast jeder Handelsvertrag mit den USA sieht vor, dass eben diese Patente durchgesetzt werden müssen. Und dadurch können sie natürlich auch Produkte schützen, Zugänge schützen. Dean Baker, das ist ein Ökonom eines linken Instituts von EPI, und mit dem habe ich gesprochen, der hat auch ein Buch geschrieben, sehr lesenswert, das heißt Rigged. Er hat mir gesagt, dass er schätzt, dass ungefähr 1 Billion Dollar, also Trillion auf Englisch, im Jahr zusätzlich von Verbrauchern gezahlt werden muss durch den Patentschutz. Und das ist nicht freie Marktwirtschaft. Das ist mehr oder minder fast das Gegenteil von freier Marktwirtschaft. Interessanterweise wehrt sich aber von den üblichen Stimmen, die so sehr für den freien Markt sind, da meldet sich gar niemand. Das ist offensichtlich für ganz viele der angeblichen Verfechter des freien Marktes kein Problem, dass wir nur noch 3 Anbieter haben.
Aber ist das, wenn Sie haben ja Warren Buffett erwähnt, und wenn ich mich richtig erinnere, einer seiner strategischen Eckpfeiler war immer zu schauen, nur in die Unternehmen zu investieren, die gewisse Preismacht haben. Weil das ist das, was den Unterschied ausmacht, und da muss man eine exzellente Marktposition haben, um die Preismacht überhaupt ausüben zu können. Wenn ich jetzt an Peter Thiel denke, den Sie auch in Ihrem Buch sehr, sehr ausführlich darstellen, ich glaube, er hat eine klare Botschaft, versucht, zu einem Monopolisten zu werden, weil du dadurch auch die maximale Marge abschöpfen kannst. Ja. Das ist auch ein klarer strategischer Schwenk zu dieser Konzentration, um die maximale Profitgenerierung zu ermöglichen. Nichtsdestotrotz zu Thema Patente, das ist ja wie immer ambivalent zu sehen, nicht schwarz und nicht weiß, weil auf einer Seite muss ich ja die immensen Forschungsausgaben, zum Beispiel in der Pharmaindustrie, auch irgendwie wieder verdienen, weil wenn Generika kommen, oder ich das ist jetzt nur laienhafte Fragestellung, Frau Buchter. Nein? Ich weiß nicht, was so eine Zulassung eines Medikaments in den USA kostet.
Ja, die Pharmaindustrie, die kommt immer im Zusammenhang mit Patenten. Kommt immer.
Deswegen frage ich auch.
Niemand würde jemals forschen, niemals würde jemals etwas entwickeln, wenn wir nicht den Patentschutz hätten. Ich sage nicht, wir brauchen keinen Patentschutz. Ich finde, das ist eine sinnvolle Idee. Aber wie so viele sinnvolle Ideen kann man sie auch missbrauchen. Ja, es ist wie mit allem, ja. Also wenn Sie nur sich von Eiern ernähren, dann ist das sicherlich nicht gesund. Aber ein paar Eier in der Woche ist mit Sicherheit gesund. So, aber ich bin hier nicht die Ernährungsberaterin. Was ich aber weiß, wenn wir uns die Pharmaindustrie angucken, die wird ja immer gerne benutzt, um zu rechtfertigen, warum wir Patente haben und warum diese Patente auch so lange laufen sollen. Es ist jetzt so, wenn Sie die großen Pharmaunternehmen angucken, ist das Risiko, ein neues Produkt zu entwickeln, hoch. Im Sinne von, wenn Sie verantwortlich sind und das Ding geht flöten, dann ist es nicht so sehr, dass Sie da so viel Geld reinstecken. Das ist, wenn Sie das angucken, was dort verdient wird in der Pharmabranche und was Sie für Forschung und Entwicklung tatsächlich ausgeben müssen. Okay, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ein Rundungsfehler, Entschuldigung. Worum es wirklich geht, ist, wenn Sie zum Beispiel eine Nachricht haben, Medikament XY auf das, was weiß ich, Pfizer oder sonst jemand gesetzt hat, hat sich in den klinischen Tests nicht bewährt. Uha, das ist nicht gut, weil was passiert dann? Das muss ich Ihnen nicht sagen. An der Börse purzelt es. Und zwar gewaltig. Weil man sich da was ausgerechnet hat als Anleger. Das heißt, für die Manager, die auch ganz oft in Aktien bezahlt werden und deren Aufsichtsräte, die von Investoren dahin geschickt werden, da gibt es Haue. Ne? Weil das ist ja, das geht denen direkt an die Tasche. Das heißt, die Aufregung darüber, dass der Kurs gepurzelt ist, ist hoch. Da geht es nicht darum, dass man so viel Geld investiert hat und dann in die Forschung, in die Forscher, in die Reagenzgläser, sag ich mal, und die Bunsenbrenner und all das, dumm geschwätzt, sondern da geht es darum, dass da richtig Geld verloren geht, und zwar an der Börse. Und wir kommen noch dazu, warum der Finanzkapitalismus quasi unsere Wirtschaft ruiniert. Das ist ein Teil davon. Jetzt gucken wir uns an, wer erfindet denn tatsächlich viele neue Medikamente im ersten Schritt? Das sind Startups. Die haben gar nicht so wahnsinnig viel Geld. Die kriegen Geld von Venture Capitalists, die ich auch nur mit Einschränkung gut finde. Und auch da kann man sich überlegen, warum da viele Dinge falsch gelaufen sind. Aber sei es drum. Es gibt ja viele im pharmazeutischen Bereich, entweder Firmen, die schon bereits etabliert sind, die werden dann aufgekauft und der Preis wird erhöht. Oder aber es sind Startups, die da irgendwas gefunden haben und die werden dann in Gänze als Unternehmen, wenn es erfolgversprechend genug ist, aber noch nicht erfolgreich, weil die das nicht leisten können, und zwar nicht die Forschung, sondern die Vermarktung und eben auch das Ganze durchboxieren durch den Genehmigungsprozess. Das sind die Dinge, die dann tatsächlich Geld kosten, vor allen Dingen eben auch das Ding auf den Markt und in die Produktion quasi zu skalieren. Das ist was. Deswegen hat zum Beispiel BioNTech mit Pfizer zusammengearbeitet. Nicht, weil Pfizer da noch irgendwas dazu groß beigetragen hätte, aber BioNTech hätte das in der Form nicht skalieren können, was die Produktion angeht. So, das ist das, wo die mit den großen Muskeln kommen. Und jetzt kann man sich überlegen, wie viel kriegst du für deine großen Muskeln, ja? Dass du das da quasi durchboxst und dass du das produzieren kannst und so. Da kann man sich überlegen, wie viele Milliarden wir dafür ausgeben wollen. Aber das ist nicht so, dass diese Jungs dann nichts mehr machen würden, wenn wir ihnen den Patentschutz nicht auf ad aeternum praktisch irgendwie garantieren würden. Weil das Risiko haben sie ja minimiert, oder versuchen es zu minimieren, dass es eben nicht klappt. Immer mal wieder hört man, naja, gut, jetzt ist der Preis eingebrochen, also der Aktienpreis eingebrochen, weil dieses oder jenes Medikament nicht so richtig funktioniert hat. Aber die versuchen ganz stark, das zu minimieren, indem sie es auslagern. Das zeigt uns aber doch, dass es nicht notwendig ist, ihnen diese vielen, vielen Milliarden in den Hals zu stopfen, um sie dazu zu bringen, etwas zu erfinden. Sondern die ganz große Muskelkraft der großen pharmazeutischen Industrie besteht nicht in der Erfindung neuer Medikamente, sondern die große Muskelkraft besteht darin, das Ding dann hochzukicken und zu skalieren. Und da finde ich, ist eine Diskussion notwendig. Wie viel wollen wir dafür ausgeben?
Okay. Und gibt es auch positive Beispiele aus Ihrer Perspektive, wo Sie sagen, da gibt es Unternehmen, ich weiß nicht, ich muss ja kurz selbst nachdenken, zum Beispiel DM. Das ist ja auch ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das durch sehr starke Kundenzentrierung, ich vermute auch Inhaber, auch nicht der ärmste Mensch dieser Welt ist, aber das ist über eine, sagen, wertorientierte Perspektive zum Reichtum gekommen ist. Was, wie schätzen Sie diese Leute ein? Gibt es die überhaupt oder ist das alles nur ein Märchen?
Und dazu sage ich ganz klar, ja, natürlich gibt es das. Es gibt natürlich Leute, die tatsächlich am Produkt interessiert sind. Die sind tatsächlich daran interessiert, dass es nicht nur in ihre Tasche fließt, die ganzen Gewinne, sondern eben auch, dass das Produkt ein gutes Produkt ist. Und ich will das auch nicht in Abrede stellen, dass das bei ganz vielen Unternehmern der Fall ist. Was aber auch eine Tatsache ist, dass wir inzwischen in einer Welt leben, in der das Produkt und das Unternehmen in vielfacher Hinsicht ganz oft einfach nicht mehr die Rolle spielt. Es geht darum, was ist auf der Finanzseite passiert? Was Unternehmen interessant macht, gerade für große Investoren, ist relativ selten das Produkt an sich, sondern der Markt, wie gestaltet sich das, wie lässt sich das ausnutzen, wie lässt sich das für die Zwecke der Finanzinvestoren bedienen, wie lässt sich das einsetzen. Mehr oder minder ein Chip in einem Casino und weniger fokussiert auf das, was macht das Unternehmen eigentlich, warum ist es wichtig, warum ist es an dem Standort zum Beispiel wichtig. Wenn wir jetzt zum Beispiel internationale Anleger haben, dann könnte man ja sagen, es ist ja egal, woher das Kapital kommt. Aber viele der Konzerne in Deutschland zum Beispiel, die großen Konzerne in Deutschland, gehören zum großen Teil ausländischen Großinvestoren. Jetzt kann man sagen, ist doch wurscht, ist egal. Aber letztendlich, wenn irgendwas passiert, zum Beispiel, wenn es darum geht, große Standortschließungen zu machen, dann ist das tatsächlich ein Faktor. Weil wenn Sie das in den USA zum Beispiel tun, wenn Sie ein großer Unternehmer, ein Großkonzern in den USA sind und hier schließen Sie bestimmte Standorte, dann müssen Sie damit rechnen, dass der dortige Abgeordnete nach Washington geht und Zoff macht. Ja, und sagt, das könnt ihr nicht machen, da müsst ihr mit uns verhandeln. Oder nehmen wir zum Beispiel Nippon Steel, die wollen eigentlich US Steel kaufen, aber das wird jetzt eben verhindert, weil das weder Biden noch Trump haben zugestimmt. Wenn wir jetzt die gleiche Situation, könnte man sagen, ist bei ThyssenKrupp, aber wenn dort irgendwas geschlossen wird, dann ist das den Investoren herzlich egal. Selbst wenn da jemand anruft, das können die vollkommen ignorieren, weil sie haben ja mit Deutschland per se nichts zu tun, mit den Leuten, die da wohnen, mit den Arbeitnehmern, mit den Politikern. Das können die einfach mit einem Schulterzucken irgendwie abtun. Und das ist, glaube ich, zum Beispiel auch etwas, was untergeht in dieser internationalen Welt des Geldes, dass es nicht mehr um das Unternehmen geht, nicht mehr um die Leute, die da arbeiten, nicht mal um die Unternehmer, die das Ganze irgendwie gestartet haben, sondern es geht nur noch darum, wie kann man das zu Geld machen, zu mehr Geld machen für fremde Eigentümer.
Aber ist das nicht der große Faktor und die große Stärke der deutschen Familienunternehmen, weil sie haben ja auch in ihrem Buch bei ein paar Punkten zu Recht sich kritisch geäußert, aber auf der anderen Seite diese, sagen wir, Distanz zu Kapitalmärkten, wo man zum Spielball der Jongleure, die finanzstark sind, wird und transgenerationellen Anspruch verfolgt. Ist das nicht der große positive Unterschied?
Das dachte ich lange, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich komme aus der Region, ursprünglich mal aus dem Schwabenland, da sind ja sehr viele Mittelständler zu Hause. Ich habe sehr viele, damals noch als junge Reporterin, sehr viele Butterbrezeln gegessen bei deren Bilanzpressekonferenzen. Und ich bin immer noch ein Fan von Butterbrezeln, aber ich bin kein großer Fan mehr von Familienunternehmen. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Die Familienunternehmen sind meiner Meinung nach ein ganz großes Problem Deutschlands. Die selber stellen das ganz anders dar. Warum? Einmal, weil Familienunternehmen das Unternehmen kontrollieren. Im Sinne der Familie und nicht im Sinne des Landes und auch nicht im Sinne der Arbeitnehmer und auch nicht im Sinne, die glauben das zwar und die behaupten das zwar und ich werde bestimmt da ganz viel Ärger bekommen, wenn ich das weiter behaupte, das ist so. Aber es ist tatsächlich natürlich, sie betrachten das als es ist ja auch ihr Eigentum und sie verwalten das, so dass es in ihrer Kontrolle bleibt und in ihrem Sinne wirtschaftet. Das bedeutet aber auch, dass sie sehr ungerne zum Beispiel Schulden aufnehmen. Weil wer Geld schuldet, in der Regel eben nach der Pfeife dessen tanzen muss, der ihm das Geld gegeben hat. Das ist das eine. Das heißt, da kommt schon mal kein frisches Geld oder nicht sehr viel frisches Geld rein, weil man das nur einfach mit der Hausbank dann eben macht und da kann man nicht so viel Geld aufnehmen. Das andere ist, dass sie weitere Miteigentümer mit reinnehmen, die dann aber auch natürlich was sagen wollen. Das heißt, die Familienunternehmen können, wenn wir uns jetzt auf dem Weltmarkt bewegen, weder mit den Chinesen, mit ihrem staatlichen Hintergrund, noch mit den Amerikanern, die hier einen großen, tiefen, den tiefsten Kapitalmarkt haben, den es überhaupt gibt, mithalten. Das heißt, wir sitzen quasi zwischen zwei ganz großen Superpowern, die unglaublich viel Finanzmittel haben, die sie in etwas reinstecken können. Wir haben dagegen Unternehmen, die kleiner denken, kleiner sein müssen, weil sie nicht diese Finanzmittel haben, um das konkurrenzfähig zu machen auf dem Weltmarkt. Deswegen haben wir uns ja auch auf diese Hidden Champions konzentriert. Das heißt aber auch, dass natürlich unsere Ansprüche, und wenn wir uns jetzt mal angucken, was das bedeutet hat, wenn wir uns angucken, wo wir sind in Zeiten der Innovation, ja. Und vor 5 Jahren hätte man mich da noch vom Hof gejagt, aber inzwischen ist ja wohl jedem klar, dass Deutschland in Sachen Innovation irgendwo abgehängt ist, ja. Wenn wir uns angucken, selbst wenn ich das alles in Abrede stelle, was in Silicon Valley passiert, aber man muss ja schon sagen, die 10 wertvollsten Unternehmen der Welt sind alles Amerikaner. Da ist nicht ein deutsches Unternehmen dabei. Das ist tragisch für ein Land, das letztendlich davon leben muss, in der Technologie vorne mit dabei zu sein. Aber wir haben uns auch dank der Familienunternehmen eingegraben in dem, was wir sagen, der Stand der Technik. Aber es ist der Stand der Technik des 20. Jahrhunderts. Wir spielen im 21. Jahrhundert keine Rolle mehr. Und das ist mit die Schuld der Familienunternehmen, weil natürlich, wenn sie ein kleineres Unternehmen haben, das nicht so viel finanziellen Firepower hat, den sie nicht wollen, weil sie sich damit andere Leute mit ins Boot holen müssten, oder auch ihre Arbeitnehmer. Sie könnten ja auch sagen, wir öffnen das mehr quasi, dass es in Deutschland eben Leute gibt, die da einsteigen. Was weiß ich, man kann ja über vieles nachdenken. Aber das wird ja nicht getan, weil die Leute wollen das ja nicht. Die wollen ja ihre Fabrik und ihre, was der Großvater da aufgebaut hat oder bei manchen Familien der Ur-Ur-Urgroßvater schon irgendwie sich, hätte ich fast gesagt, unter den Nagel gerissen hat. Jedenfalls, das alles ist ja schon reduziert dadurch, dass sie das nicht größer machen wollen, damit sie die Kontrolle behalten. Gleichzeitig engt sie das natürlich auch ein, was das Mindestdorf umgeht. In Silicon Valley können sie Sachen irgendwie machen und wenn es dann nicht gleich funktioniert, dann schreiben sie es halt ab. Aber wenn sie ein kleines Unternehmen haben, können sie nicht irgendwas machen und dann sagen, well, hier an der Wall Street verlieren sie 250 Millionen. Kann passieren. Sie kriegen wieder einen Job. Sie kriegen wieder eine Aufgabe. Aber 250 Millionen bei einem Familienunternehmen verlieren, das ist brutal. Das überleben sie so nicht. Und das ist eines der Probleme, die wir haben. Ich sage nicht, dass es gut ist, dass es so ist. Aber die Tatsache ist, dass wir in einer Welt leben, in der nur die ganz Großen letztendlich mitspielen können. Und das sind wir nicht mehr. Und deswegen verzetteln wir uns. Die Autos, die Verbrennerautos, die haben wir ganz toll gemacht. Das gebe ich zu. Wenn ich hier einen Mietwagen fahre und ich fahre so ein Möhrchen, was sie mir hier irgendwie von irgendeinem amerikanischen, ich will keins nennen, Fabrikat auf den Hof stellen und ich mache die Tür zu, dann gucke ich immer, ob die Tür auch noch drin ist und das Fenster noch nicht runtergeflogen ist. Und ich glaube, von Blattfedern haben sie sich hier auch noch nie entfernt, was Stoßdämpfer angeht. Und dann habe ich bei Sixt hat hier jetzt neulich irgendwie auch aufgemacht und ich habe mir da dann halt ein deutsches Fabrikat gemietet und das war natürlich wunderbar, der Sitz war wunderbar, die Tür, das war alles exzellent und es war nur ein VW, sage ich jetzt mal, es war noch nicht mal ein Mercedes oder ein Porsche oder irgendwas und ich habe echt gedacht, ich bin King of the Road hier, aber das ist ein Verbrennerauto. Ich hab das Gefühl, wir haben uns irgendwie in die Kapillaren von solchen Branchen irgendwie bewegt und machen wir Nischen. Ganz, ganz toll. Wir haben diese, wir sind die Könige der Nischen. Nur das Problem ist, wenn sie nachher in der Nische sind, wo es leicht vor sich hinstaubt, dann bringt uns das nichts mehr. Und auch die neue Regierung, die jetzt kommt in Deutschland, die will quasi den Verbrenner wiederbeleben und auf Biegen und Brechen das retten. Aber wenn wir uns angucken in China, die setzen auf Elektrofahrzeuge. Jetzt bin ich jetzt vielleicht nicht der größte Fan davon, weil ich denke, das ist auch eine politische Entscheidung gewesen, Elektroautos für die Zukunft zu erklären. aber sei es drum, wenn die Chinesen der Meinung sind, das ist so, dann können wir denen irgendwie in 10 Jahren keine Verbrenner mehr verkaufen. Und dann ist für mich die Frage, an wen verkaufen wir diese Verbrenner dann? Weil so viele Autos hier deutscher Fabrikation fahren nicht rum. Und auch hier werden sich die Dinge wandeln. Ich denke nur, das ist meiner Meinung nach auch ein maßgebliches Versagen der Politik gewesen, den Familienunternehmen immer nachzugeben, steuerlich gesehen zum Beispiel, dass man immer gesagt hat, nein, wir müssen die erhalten, die sind unser Kern, die sind unser Rückgrat, was weiß ich was. Dann heißt es immer, die seien so viel innovativer als andere Firmen oder wären besser zu ihren Mitarbeitern. Und ich habe mir das in meinem Buch eben mal angeguckt und es gibt dazu kaum Studien, nichts, was es wirklich, also Studien, die nicht bezahlt worden sind von Leuten, die von den Familienunternehmen bezahlt werden. Unabhängige Studien. Es gibt nichts davon, das in irgendeiner Form belegen würde, dass dem so ist. Aber trotzdem machen wir immer weiter und graben uns da ein. Und selbst wenn Sie Leute fragen, die kein Familienunternehmen haben, sondern dort nur beschäftigt sind, die würden mir die Hand brechen, wenn ich sagen würde, ich würde gerne mal bei den Familienunternehmen ansetzen, weil das ist Nestbeschmutzung. Ganz, ganz böse. Da, da, da. Und das ganze Problem ist aber auch, dass wir uns damit, da sind wir wieder beim Narrativ, es ist ein falsches Narrativ entstanden, sehr gefördert von Leuten, die ein Interesse daran haben, dass die Familienunternehmen das Beste sind seit geschnitten Brot und dass Deutschland ohne die Familienunternehmen verloren wäre. Stattdessen sind wir jahrzehntelang praktisch mehr oder minder davon ausgegangen, dass die das dann schon für uns richten werden. Und es ist nichts passiert. Wir sind immer noch im 20. Jahrhundert. Und jetzt fällt uns vor die Füße.
Ihre Bewertung und Ihr Follow sind wie ein Türöffner für Gäste, die sonst schwer zugänglich sind. Je sichtbarer wir sind, desto spannender werden die Gäste. Ein paar Sekunden Ihrer Zeit für mehrere Stunden mit außergewöhnlichen Menschen. Ich danke Ihnen im Voraus und freue mich auf unseren weiteren Austausch.
Wenn ich jetzt, bleiben wir bei Elektromobilität, da haben wir hier keine Familienunternehmen, die im Driversitz sind. Also VW ist sogar mit der Startbeteiligung gesegnet und Porsche und Mercedes, alles eher börsennotierte Gesellschaften und BMW mit einem Anker-Investor. Ja, die sind ja, was Mobilität, Immobilität anbetrifft, noch vielleicht am weitesten dran und die waren sehr, sehr früh da. Das heißt, ich habe auch das rechtzeitig erkannt, gebe Ihnen recht. Was ist die Alternative? Und Sie haben zu Recht in Ihrem Buch vor allem die Finanz, ich nenne das die Jongleure, Private Equities und Co. mit, ein bisschen auf Korn genommen, ja, weil das, was die da veranstalten, ist gar nicht eine nachhaltige Politik. Und wir sehen auch bei Elon Musk, der wird jetzt auch von den Chinesen in Elektromobilität abgehängt. Und bei ihm brechen die Verkäufe nicht nur wegen seines politischen Engagements und dass Demokraten die Fahrzeuge nicht mehr kaufen, die früher bestimmt dort deutlich stärker gekauft wurden, sondern weil auch die technische Entwicklung bei ihm nicht mehr so innovativ ist. Und das kann ich auch gar nicht so schwarz-weiß sehen.
Naja, ich sehe das überhaupt nicht schwarz-weiß. Nochmal, ich bin nicht der Meinung, dass Elektromobilität die Zukunft unbedingt notwendigerweise sein müsste. Aber man hat sich meiner Meinung nach auch wegen Elon Musk dazu entschlossen, das dazu zu machen, weil man da irgendwie das Gefühl hatte, man will da irgendwie, also zumindest hier in den USA, hat er da alle überzeugt, dass das der Weg ist, den wir einschlagen müssen. Und die Chinesen haben das auch getan. Ich nehme an, eben auch, weil die massive Umweltverschmutzung, die die haben durch die Art, wie sie quasi aufgeholt haben industriell, da gab es sehr viel Missstimmung auch in der Bevölkerung und man kann da einfach teilweise jetzt ein bisschen besser durchatmen und das ist für viele Leute eben auch ein Stück Lebensqualität. Und eine Regierung, die darauf fußt, dass man keine Demokratie hat, die muss zumindest die Leute,
das
jüngeren
Volk
Leute auch ein bisschen glücklicher machen und nicht ständig ärgern, indem sie drinbleiben müssen, weil der Smog irgendwie so brutal irgendwie über der Stadt liegt. Sei es drum, jedenfalls die Chinesen haben sich da haben sie recht, die sind absolut nicht nur wettbewerbsfähig, die wären vorne, die würden den Markt abräumen. Weswegen sowohl die EU als auch die USA das abgeschottet haben gegenüber Konkurrenten aus China. Und bei den deutschen Autobauern muss man sagen, ja, die haben aufgeholt, klar, die machen auch viele Sachen. Aber eines ist auch wahr, als ich vor einigen Jahren noch, so lange ist es gar nicht her, aber ich war auf dieser Autoshow in Detroit, ja, und da war Tesla und war damals noch sehr umschwärmt und alle Leute wollten den Tesla sehen und dann habe ich halt gedacht, na ja, dann frage ich mal, ich bin ja die Korrespondentin für ein für die Zeit und ich bin dann rumgegangen und habe bei den deutschen Anbietern gesagt, wo sind denn jetzt eigentlich eure Elektrofahrzeuge? Und bei einem Stand, ich will nicht sagen, wer es war, die haben dann sich gegenseitig erstmal angeguckt und überlegt, ja, wo haben wir denn das Elektrofahrzeug hier, was wir mitgebracht hatten?
Und Frau Buchter, wenn ich jetzt die Entwicklung der Anzahl der Milliardäre anschaue, ich weiß nicht, es gibt, ich glaube, 2800 Milliardäre oder sowas weltweit in etwa, plus minus. Und der größte Zuwachs war, glaube ich, in China in den letzten Jahrzehnten durch die Liberalisierung des Marktes. Und wie sehen Sie das? Wie kommt da die Spannung? Ich meine, man hat auf einer Seite jetzt sehr viele Milliardäre geschaffen, auf der anderen Seite, ich weiß nicht, das war der größte Wohlstandszuwachs einer Gesellschaft der letzten 50 Jahre, vermute ich, ja, weil man so viele Menschen aus der Armut geholt. Nicht alle, aber den Großteil.
Ja, ich denke, dass auch in China wird es extreme Spannungen geben und ich denke eben, es ist sicher ein Erfolg, wie viele Menschen in China eben aus der bitteren Armut gekommen sind. Das heißt aber nicht, ich glaube, was Sie andeuten, ist, müssen wir nicht in Kauf nehmen, dass es dann eben auch Ungerechtigkeiten gibt und mehr Milliardäre. Und ist doch okay, wenn wir mehr Milliardäre haben, wenn dann eben so alle Boote praktisch durch die Flut gehoben werden. Ich kann jetzt nicht für China sprechen. Wie schon angedeutet, glaube ich, dass dort eben auch geguckt wird, dass es nicht aus der Hand gegeben wird, wer da Milliardär werden darf und was Milliardäre zu sagen haben. Da müssen sie sehr vorsichtig sein. Wie schon gesagt, ich glaube nicht, dass das der Weg ist, für soziale Ungleichheit zu sorgen, indem man Leute bedroht. Aber es ist natürlich schon so, wenn wir uns auch in Indien, wenn wir uns das angucken, ich glaube, dass die sozialen Spannungen, auch zum Beispiel in Indien, das sich ja immer noch die größte Demokratie nennt, debatable, aber ja, ich glaube, dass diese Spannungen, die diese Ungleichheit mit sich bringt, die sind jetzt vielleicht in diesen Ländern noch nicht so spürbar, auch, aber noch nicht so spürbar, weil da eben noch dieses Gefühl ist, es geht allen etwas besser. Wobei, das stimmt natürlich, wenn man sich die einzelnen Gesellschaften anguckt, auch nicht unbedingt. Also gerade in Indien haben wir die Farmer, die sehr wohl sehen, wie praktisch ihr Land Leuten wie diesem Adani irgendwie zugeführt werden für nichts, für ein Nasenwasser und sie selber bleiben praktisch in der Armut sitzen und dieser Mann ist immens reich geworden dadurch. Also diese Spannungen, die gibt es dort und die werden dort auch ausgetragen werden müssen. Ich finde nur, es ist wieder ein falsches Narrativ zu sagen, na ja, wir müssen halt mit den Milliardären leben, damit es allen gut geht. Wenn wir jetzt zum Beispiel Deutschland angucken, ist das ja nicht so. Es ist ja nicht so, dass wir quasi einen breiten Aufstieg an Wohlstand haben in den letzten Jahrzehnten. Definitiv nicht so. Was wir aber sehr wohl haben, ist die Zahl der Milliardäre, die jährlich wächst. Also die Oxfam hat basierend auf den Zahlen von Forbes, diesem Wirtschaftsmagazin, die diese Zahlen ja regelmäßig erheben, kommen auf 130 Milliardäre. Das Manager-Magazin, das ist ja auch immer schwierig einzuschätzen, wie viel hat jemand an Vermögenswerten und so weiter. Das ist immer ein bisschen schwierig. Aber Manager-Magazin, die Kollegen kommen zum Beispiel auf rund 250 Milliardäre, so viele wie noch nie in 2024. Und jetzt ist es aber nicht so, dass bei den Deutschen der Wohlstand ausgebrochen wäre auf breiter Front. Im Gegenteil, wir haben sehr viele Leute in Deutschland, die immer weiter abrutschen. Und wir sehen das in der Politik. Wir sehen das bei der letzten Wahl. Wir haben über 20% AfD. Ich meine, dazu muss ich ja hoffentlich nun gar nichts mehr sagen. Und es ist um die Wirtschaft gegangen. Auch wenn man immer wieder versucht hat, das auf die Migration irgendwie wegzuschieben und das zu unserem größten Problem zu machen. Aber tatsächlich ist es nicht nur ein Wirtschaftsproblem. Das haben wir jetzt schon besprochen, warum wir nicht mehr innovativ sind, wie wir sein sollten. Es ist auch ein Verteilungsproblem. Und dieses Verteilungsproblem beherrscht Deutschland seit Jahrzehnten.
Aber Frau Buchle, wäre das nicht so, wenn das jetzt wirklich nur um die Verteilungsprobleme gegangen wäre, dann wären die Linken bei 35% und nicht bei 7 oder 8 und AfD wäre bei 2, weil so würde ich das sehen. Aber die Botschaften, die zum Beispiel die Linken jetzt in Deutschland an den Plakaten, das konnte ich jetzt nicht mal gut lesen, das ist genau die Themen, die sie ansprechen und sie wollten unbedingt mehr Migration zulassen. Mindestens 1 Million Menschen mit aufnehmen und das kam auch nicht so gut an. Das ist, glaube, vor allem wenn ich jetzt die Landkarte in Deutschland anschaue, es war so super spannend zu sehen, dass Ostdeutschland fast durchgehend bis auf Berlin blau war. War faszinierend.
Ja. Ja, aber ich meine, wollen Sie damit sagen, dass die, dass ich da falsch liege, dass die Leute das gar nicht so sehen, dass es nicht, dass sie zufrieden sind mit ihrer wirtschaftlichen Lage? Das kann ja wohl nicht sein.
Das kann nicht sein. Ich hatte jetzt nur AfD-Aufstieg nicht allein auf die Verteilungsprobleme und die Anzahl der Milliardäre zurückgeführt. Das war der einzige Hinweis.
Das habe ich nicht gesagt, dass es der Aufstieg der Milliardäre ist. Ich glaube auch nicht, dass die Leute sehr klar, nee, das will ich so nicht sagen. Ich glaube, dass die Leute sehr klar spüren, dass sie nicht beteiligt werden an dem Wohlstand. Also das heißt immer, das reiche Deutschland. Und dann werden Zahlen veröffentlicht im Durchschnitt. Ja, wenn wir die Durchschnittsvermögenswerte nehmen, die immer bejubelt werden in den Schlagzeilen, da steht dann immer, Deutsche wieder reicher geworden, im Durchschnitt so und so viel. Ja, ich kann es jetzt nicht auswendig, kann aber jeder nachgucken. Das ist aber die falsche Größe, nicht wahr? Weil der Durchschnitt, das nimmt der Milliardär, Herrn Lidl und Schwarz und die Aldi-Brüder und ihre Familien, die Aldi-Brüder selber leben da nicht mehr, aber genug ihrer Nachkommen, oder die Quants, die Erben von BMW und quasi der Mensch, der quasi vom Bürgergeld lebt, ja, und das, da machen wir dann praktisch irgendwie, da machen wir den Durchschnitt draus und plötzlich ist der Typ, der irgendwie praktisch irgendwie an der Tankstelle abhängt weniger als Mindestlohn vielleicht irgendwie durch Flaschen einsammeln erwirbt, der hat ungefähr, der ist auch ein reicher Deutscher. Das ist natürlich Schwachsinn, aber die andere Maßzahl ist eben das Mittlere, die mittleren Werte. Und die sehen gar nicht gut aus für Deutschland. Und da brauchen Sie nicht mich fragen, sondern jeder weiß im Grunde genommen, wenn man die Zahlen anguckt, dass die Vermögensverteilung in Deutschland zu den ungerechtesten gehört in der westlichen Welt. Punkt. Und das hat sich gesteigert und es steigert sich immer mehr. Und ich glaube, die Frustration darüber hat die Leute zum Beispiel von der AfD, es sind ja viele Leute von der CDU zur AfD abgewandert, auch in der letzten Wahl. Warum? Weil sie das Gefühl haben, dass die CDU eben absolut nicht bereit ist, darüber nachzudenken, wie man Leute mehr beteiligen kann am Wohlstand dieser Nation. Und dann kommt noch dazu, in den öffentlichen Raum ist nicht mehr investiert worden in Deutschland. Die Steuereinnahmen haben wir den Leuten belassen. Die Familien, die beliebten Familienunternehmen durften das thesaurieren in ihren Kassen. Für die schlechten Zeiten, die da mal vielleicht kommen oder whatever. Aber man hat es ihnen überlassen, weil man Angst hat, dass sie abwandern, wohin auch immer. Und dadurch haben wir keinerlei Investitionen getätigt, weder in Bildung, Forschung, Entwicklung. Also wir haben ein bisschen was. Aber ich meine, wenn wir das vergleichen mit China oder was hier in den USA allein auch staatlich ausgegeben wird, für Forschung und Entwicklung. Das ist nichts. Und dann hätten wir uns wenigstens mit den EU-Leuten irgendwie zusammenschließen müssen. Wo es zum Beispiel ein bisschen funktioniert hat, zum Beispiel ist Airbus. Wir profitieren natürlich auch davon, dass Boeing irgendwie an die Wand gefahren wurde durch Finanzinvestoren, aber ist egal. Und das sind das, ja.
Aber ja, Frau Buchner, wir haben ja in Deutschland unter anderem auch die höchsten Einnahmen ever, was staatliche verfügbare Mittel anbetrifft. Das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja nicht so, dass man komplett Staat hier runtergewirtschaftet hat. Und auch die, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Ungleichheitsgewichte weiter ansteigen werden, weil wir haben in den letzten Jahren 2,5 Millionen Menschen ins Land geholt, die einfach per se ohne materielle Vermögenswerte herkamen. Da haben sie automatisch eine Unwucht. Oder?
Ja, rein mathematisch. Ja, also da ganz ehrlich, das halte ich, diese Migrationsdebatte, ich sage nicht, dass es kein Problem darstellt. Ich sage nicht,
ich habe
jetzt nicht,
ich habe nur mathematisch. Mathematische Darstellung.
Aber so können Sie ja wirtschaftlich nicht rechnen, das wissen Sie ja selber. Das ist, ich glaube, eines der Punkte ist natürlich zum Beispiel, dass hier, wenn Sie hier als Asylbewerber herkommen, dann sind Sie maximal nach 6 Monaten in Arbeit und Brot. Und das soll sogar noch.
Aber Sie verdienen ja nicht sehr viel, weil das ist ja keine qualifizierte Arbeitskräfte sind.
Ja, das ist auch immer so. Wir wollen gerne Zuwanderung, aber es sollen bitte nur Leute kommen, die schon ein PhD gemacht haben, ja, und einen Doktortitel wollte ich ja tragen.
Sie wollen unbedingt herkommen,
das merkt man. Ja, genau. aber das ist natürlich Blödsinn. Also es ist auch hier diese Diskussion, wer ist es wert, bei uns dabei zu sein. Dabei vergisst man, dass natürlich, wir brauchen auch andere Leute. Wir brauchen halt zum Beispiel, wenn man im Dienstleistungsgewerbe guckt, wir brauchen auch da Leute. Und es ist auch nicht so, dass man über Nacht immer gleich die richtigen Arbeitsplätze am richtigen Ort hat. Aber das heißt ja nicht, dass diese Leute nicht etwas dazu beitragen. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt diese Massendeportationen angucken, die Trump angeblich vorhat, und das ist natürlich so, es ist beängstigend, kann ich Ihnen sagen, in der Schule meines Sohnes gehen viele Kinder nicht mehr in die Schule, weil sie Angst haben, dass sie, wenn sie nach Hause kommen, die Eltern weg sind. So. Und das ist hier in New York. Und das ist gar nicht schön und es ist auch es ist
Wahnsinn.
Es ist wirklich erschreckend. Und das führt dazu, dass viele, zum Beispiel in Kalifornien, ja, in Central Valley, da war ich jetzt neulich auch, da fällt jetzt teilweise die Ernte der Orangen aus. Warum? Weil die sagen, wenn wir dahin fahren, dann werden wir praktisch von Eis abgepflückt wie die Orangen vom Baum. Und dann werden wir deportiert, egal woher wir kommen. Und das ist jetzt ein Problem für die Orangenbauern, weil die sagen, ein großer Teil der Ernte verfault einfach an den Bäumen, weil die Arbeitskräfte einfach sagen, das ist uns zu riskant, wir wollen nicht deportiert werden. Und ich denke einfach, die Geschichte, die da erzählt wird, dass diese Leute nicht genug beitragen, das ist doch Quatsch. Also natürlich, ich sehe ein, dass man da Geld investieren muss und ich sehe ein, dass es einfach auch Geld kostet, Leute zu integrieren. Aber das ist nicht das Problem der deutschen Wirtschaft und auch nicht das Problem à la longue, wenn man sich anguckt, was dieses Land leisten kann. Wenn wir uns überlegen, wie viele Wertschöpfungschancen wir haben. Das Problem, was wir haben, ist zum Beispiel, dass wir einfach über lange Zeit, und das lag gewiss nicht an den Migranten, wir haben lange Zeit im öffentlichen Raum nicht mehr investiert.
Frau Buchter, aber jetzt nur noch zu meinem Verständnis. Ich zahle unglaublich viel Steuern. Ja, das heißt, und ich glaube, Deutschland, das ist auch, weil Sie von der Migration gesprochen haben, als attraktiver Standort, wo man sehr viel Geld verdienen kann, ist das gar nicht so trivial, weil wir auch relativ hohe Steuerquote haben, so eine der höchsten. Jetzt bei Unternehmen sagen Sie immer wieder zu Recht oder bei Ertrags, so Kapitalerträgen zahlt man weniger. Das ist alles okay. Aber wenn man jetzt 50, 70 Milliarden mehr an Steuereinnahmen hätte, denken Sie, dass das in Deutschland sofort politisch eine Sonderwelle an Renovierungen auslösen würde? Und würden wir damit, ist das nicht ein bisschen größer, das Problem, das wir hier haben? Das ist ja nicht nur ein Steuereinnahmenproblem, sondern auch ein Problem der Ausgabenpolitik, wo wir das Geld hinlenken.
Ja, das sage ich doch. Das ist genau das, was ich gesagt habe. Ich habe nicht gesagt, dass wir mehr Steuern per se brauchen. Ich sage, dass wenn wir uns angucken, wo wir investiert haben, wir haben nicht in die Leute investiert. Ganz eindeutig nicht. Sagen Sie mir, wo das Geld hingekommen ist. Nicht nur Bildung, auch ihr Bildung auch. Bildung ist natürlich auch nicht, ich meine, wenn Sie Leute fragen, die Lehrer sind, die Verzweiflung, die dort herrscht, ja, dass viele sagen, dann mache ich halt lieber einen anderen Job. Oder wir gucken Kindertagesstätten an, ist zum Beispiel auch eines der Probleme, dass wir können ja sagen, Frauen sollen dann zurück an Heim und Herd, kann man ja sagen. Aber ich finde, eine Frau sollte das selber entscheiden können und nicht dahin geschickt werden oder gezwungen werden. Und ich finde, wenn wir Kindern das noch nicht mal anbieten können oder Eltern diese Entlastung anbieten können, dann müssen wir uns auch nicht wundern, wenn ein großer Teil gut ausgebildeter Frauen in Teilzeit einfach hängt. Ja, kann man sagen, das wollen die alles und so, von mir aus. Aber vielleicht wollen sie es auch nicht. Aber es ist auch nicht anders möglich, weil der Stress, sonst das alles unter einen Hut zu bringen, das ist einfach viel zu groß. Und wir haben halt in ganz vielerlei Hinsicht haben wir andere Weichen gestellt. Das war uns einfach nicht so wichtig. Und das meine ich. Es ist uns nicht wichtig gewesen, was mit den Menschen ist. Es ist uns nicht wichtig genug gewesen, um dort Geld reinzustecken. Und das kommt bei den Leuten an. Die fühlen sich einfach nicht wahrgenommen. Und das führt dazu, weil sie mich gefragt haben, warum wählen die dann nicht alle die Linke? Die wählen die AfD, weil die AfD das ist, was diese Leute, die von denen sie glauben, dass sie die angeblichen Eliten sind oder die Menschen, die ihnen vorgesetzt sind oder whatever, dass sie denen am meisten ins Schienbein treten. Nicht mit der Linken, sondern mit der AfD. Weil da regen sich die Leute noch tierisch auf drüber, wenn die AfD irgendwie zulegt. Und ich glaube, dass es da gar nicht so sehr um die einzelnen schwurbeligen Inhalte geht, die AfD verbreitet, sondern es geht einfach darum, dass man einfach, wie du warst, ich glaube, wenn ich mit Leuten rede,
richtig auswischen sozusagen. Ne?
Ja, genau. Das ist immer noch so. Und ich finde, ich will nicht von Protest reden, weil es ist nicht mehr Protest. Es ist Frust. Es ist ein resignierter Frust, der sich hier breit gemacht hat, der sich in Deutschland breit gemacht hat. Und da kommen wir wieder zum Thema unseres Podcasts zurück. Es ist einfach so, dass soziale Ungleichheit, damit können viele leben, die davon profitieren, sage ich mal. Und wenn es gelingt, den Leuten vorzumachen, dass soziale Ungleichheit an was anderem liegt, als an den Sachen, die wir zuvor besprochen haben, dass eben unsere Wirtschaft eine unglaubliche Unwucht hat und eben auch sehr stark auf finanzielle Anreize umgestrickt worden ist in den letzten Jahrzehnten, dann müssen wir einfach sehen, dass wir in dieser politischen Lage, in der wir sind, das wird sich nur noch weiter zuspitzen. Das ist nicht das Ende vom Lied. Entweder wir steuern jetzt wirklich um, wir werden die Konsequenzen sehen.
Und wir sehen 40% AfD bei den nächsten Wahlen, falls sie in 4 Jahren oder früher kommen. Frau Buchter, vielleicht eine Frage zu Argentinien. Beobachten Sie Milei?
Ja, von der Ferne. Ich bin gespannt. Also natürlich sagt jetzt jeder, ein unglaublich großer Erfolg. Aber ich glaube...
Es ist noch zu früh, glaube ich, für einen Erfolg.
Ich glaube, dass wenn sie über jetzt was mich auch aufregt, ist die Geschichte, die in Deutschland gelaufen ist. Teilweise hat man gesagt, mehr, ich glaube, es war Herr Lindner, nageln Sie mich nicht fest,
ja, der gesagt mehr hat, Elon und mehr Maske,
mehr Elon und mehr Milley. Ja, genau. So, und das da muss man dazu sagen, das zeigt natürlich auch ein Grad der, wie soll ich das jetzt höflich ausdrücken, der, ja, ich bemühe mich nicht, das höflich auszudrücken. Ich sage es einfach mal so. Es zeigt, dass Herr Lindner von Argentinien keine Ahnung hat. Also vielleicht von Steak, von argentinischem Steak, aber nicht von Argentinien. Ich kenne Argentinien, ich kenne Argentinier und ich kenne sie sehr gut. Das ist eine lange ja, Geschichte von versuchen, ein sehr reiches Land mehr oder minder so zu regieren, dass es zu einem gut verteilten Wohlstand führt. Und da können wir jetzt alle drüber reden, warum das nicht gelungen ist, aber das liegt nicht an Herrn Milei, dass es jetzt besser aussieht, ja. Also ich da sind Sachen irgendwie eingerissen, wie man, dass man dann irgendwie nicht mit Kreditkarte zahlen durfte und jetzt doch. Und also jeglicher Blödsinn, den sie irgendwie staatlich okay. organisieren können, hat man dort einfach eingeführt. Und Herr Milley hatte, es ist dann einfach, denke ich mal, wenn man einen Haufen Blödsinn vorfindet, einen gewissen Blödsinn abzuschaffen, das funktioniert dann schon auch, ja. Und ich glaube, die Argentinier waren einfach auch müde. Die wollten, dass das funktioniert in irgendeiner Form. Aber was man nicht vergessen darf, und das dicke Ende kommt noch nach, wir haben noch nicht so allzu viel irgendwie Fortschritte gemacht, wenn es darum geht, die Wirtschaft des Landes wieder auf die Füße zu stellen. Und das wird mit einer Kettensäge nicht, es sei denn, er stellt jetzt auf die Produktion von Kettensägen irgendwie insgesamt um. Aber allein das...
Gewinnen.
Sie müssen ja Unternehmer gewinnen, die dort produzieren. Und es war schon immer ein Problem dieser Länder, dass sie nichts Richtiges selber produzieren. Die haben die Rohstoffe und die haben die, meiner Meinung nach auch die, teilweise die Leute. Aber es ist nicht gelungen, jenseits einer kleinen Elite, die ihr Geld ins Ausland schaufelt und das schon chronisch irgendwie, also das ist quasi so ein Reflex, ja. Ich glaube, die nehmen Geld ein und reflexmäßig wird es nach Miami transferiert und dort in irgendein Konto irgendwie investiert. Da bleibt nichts. Weil das Zutrauen in den Staat, dass es dort was gibt, was wächst, dass dort was investiert wird in die Leute, das ist null. Unter Null, wenn Sie so wollen. Und dann können Sie nichts kreieren, dann können Sie nichts aufbauen. Und abbauen ist sehr einfach und macht viel her. Das sehen wir jetzt mit Elon Musk in den 3 Wochen, die er jetzt hier irgendwie rumvorwerkt hat. Klar, das macht was her. Da ist jemand, der endlich irgendwie mal da
aufräumen.
Ne? Peitsche irgendwie, ne, und dann, was weiß ich, du fauler Beamten. Das kommt im Moment erstmal gut an, weil das tut natürlich gut, mal das Gefühl zu haben, da werden die Leute, die uns schikanieren, diese Bürokraten, die müssen jetzt praktisch irgendwie Stepptanzen, wenn der Elon das will. Und viele Leute, die haben das Gefühl, sie sind dann jetzt endlich mal die Stärkeren. Auch hier glaube ich, und wir sehen das jetzt schon so ein bisschen, wenn die Wirtschaft in den Keller geht, wird das ein echtes Problem werden, weil die Leute dann plötzlich, ja, dann kommt es auf das, was kann ich mir noch leisten? Ich verliere vielleicht meinen Arbeitsplatz, solche Geschichten, das wird ein Problem. Aber das sieht man natürlich jetzt noch nicht und der ganze Wind, den sie jetzt machen, das ist ja alles ganz, das gezielt, ja, dass man das jetzt erstmal einfach so richtig, ne, jeden Tag eine neue Nummer, jeden Tag irgendwie, oh, ich werde Papierstrohhalme bannen und was, also Blödsinn. Aber damit beschäftigen sie die Leute, ne? Aber das, am Ende ist es doch immer so. Was wir alle wollen, ist eine Wirtschaft, die Produkte produziert, die wir brauchen. Mit anständig bezahlten Leuten. Wir wollen, dass die Gewinne, die wir aus diesem Fortschritt haben und aus dieser Produktion haben, so verteilt werden. Von mir aus kann man den Unternehmer gerne gut entlohnen, aber ich möchte, dass auch ein Teil in dieses Land und in dieses Bildungssystem zurückfließt, dass wir eine Chance haben, dass wir noch mehr Leute haben, die irgendetwas leisten können, irgendwas aufbauen können. Und das ist nicht der Fall heute. Und das müssen wir müssen dafür sorgen. Und ich frage mich, warum es in Deutschland offensichtlich keine Partei gibt, die das in irgendeiner Form auch nur irgendwie annähernd verkörpert. Die tun immer so, aber das ist nicht so. Die wollen die bestehenden Verhältnisse, also was die SPD will, keine Ahnung, fragen Sie mich nicht. Aber andere wollen praktisch die bestehenden Verhältnisse des 20. Jahrhunderts wieder rekreieren. Ja, und das wird nicht zementieren. Die sind ja weg, aber wir wollen sie gerne rekreieren. Wir wollen praktisch ein Deutschland basteln, das irgendwie, vor 2008 würde ich das mal ansiedeln, im besten Fall, vielleicht auch 1950, je nachdem, wen Sie fragen. Aber ich frage mich wirklich, warum können wir nicht einfach mal uns darauf besinnen, was Wirtschaft ausmacht? Wirtschaft sind Menschen. Wirtschaft ist kein Automatismus. Und vielleicht komme ich da auch aus einer anderen Ecke. Die Ökonomen, da will ich sie jetzt auch nicht angreifen, aber viele Ökonomen kommen halt immer aus diesem Aggregat, ne, dem Bird View. Wir fliegen mal drüber und sagen, wie es sein soll. Aber ich bin Betriebswirtin und ich gucke mir an, was Leute machen und ich gucke mir an, ich bin auch in Unternehmen unterwegs. Ja, ich bin auch hier in Unternehmen unterwegs, kleinen Unternehmen, größeren Unternehmen, wie auch immer. Und ich habe viele Leute getroffen, die das Richtige wollen. Ganz sicher. Ich bin nicht wirtschaftsavers, im Gegenteil. Aber ich bin avers, wenn es darum geht, dass Wirtschaft nur noch bedeutet, dass wir irgendetwas schaffen, womit irgendjemand anders Geld kassiert und es dann entweder als Erbe oder als Investor oder als Private Equity, Finanzakrobat oder whatever, mehr oder minder Anwesen kauft zwischen hier und rund um den Erdball. Ja, da bin ich einfach irgendwo, habe ich das Gefühl, das ist nicht freie Wirtschaft, das ist nicht Kapitalismus, das ist nicht leistungsorientiert, das ist alles andere als. Und die Quittung bekommen jetzt ausgerechnet die Schwächsten. Die Leute, die arm sind, die Leute, die Migranten sind, Migranten unter anderem auch, darüber haben wir gar nicht geredet. Warum gehen denn die Leute? Ich gebe Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Ja, ich war in Panama kürzlich, ja. Da ging es um den Kanal, den jetzt Donald Trump zum American Canal machen will, den er wieder zurückholen will. Darüber brauchen wir jetzt nicht reden, aber sehr interessant. Und ich habe aber gedacht, ich gucke mir mal an, wie das im Land selber aussieht. Ja? Und Panama lebt letztendlich mit auch von und durch diesen Kanal. Das andere sind Steueroasen und das Ausflaggen von irgendwelchen Tankern. Aber ja, man muss ein bisschen diversifizierte Wirtschaft haben, ist ja klar. Und ich bin dann in Kontakt gekommen mit Umweltschützern und was ich nicht wusste, und das finde ich erstaunlich und darüber ist überhaupt fast im Westen gar nicht berichtet worden. Es gab dort auch eine Mine, eine Kupfermine, und die hat eine unglaubliche Umweltsauerei angerichtet. Die gehört zum Teil auch chinesischen Investoren. Die sind da sehr, sehr breit vertreten, die Chinesen. Und diese Mine wollte, ist praktisch von der Regierung, über die ich mich jetzt nicht äußern will, aber diese Regierung hat praktisch, ohne dass es da eine Ausschreibung gab, ohne dass es eine Prüfung gab, mehr oder minder gesagt, ja, ihr könnt das weiter nochmal, ich glaube, 25 Jahre einfach weitermachen. Könnt ihr einfach mal weiter Wasser versauen, weiter und so weiter, ja. Und die Leute sind aufgestanden und die haben gesagt, nee, das macht ihr nicht. Ihr gebt ihnen das nicht einfach so. So geht das. Vor allen Dingen auch Indigene, aber es war quer durch die Bank. Indigene, Farmer, Städter, aufgestanden alle. Und gesagt, nein, machen wir nicht. Und die haben sich durchgesetzt. Bis jetzt. Die haben dort einen obersten Gerichtshof und der oberste Gerichtshof hat gesagt, okay, nein, so geht das nicht. Könnt ihr nicht machen. Darüber ist die Regierung gestürzt. Wer weiß, wer wem welche Versprechen gegeben hat. Jedenfalls die Regierung da zurückgetreten. Der aussichtsreichste Kandidat ist derzeit im Konsulat von Nicaragua und versteckt sich dort, weil er sonst inhaftiert werden würde. Aber lassen wir das ist beside the point. Und die gleichen Leute, die das gemacht haben, sind jetzt dabei, Widerstand zu leisten gegen einen weiteren Stausee, der den vom Klimawandel gebeutelten Kanal füttern soll. Und ich bin zu diesen Menschen rausgefahren, Bauern, die dort seit Jahrzehnten in wirklich ärmlichen Zuständen leben, aber sehr stolz sind. Die hatten mir, als ich kam, einen Tisch ausgebreitet mit all ihren Produkten, Papaya, Yam, alles, was sie dort, die bauen alles an. Und sie sind sehr stolz auf das, was sie da machen. Auch wenn sie in Holzhütten leben, ohne fließend Wasser und die Schule mussten sie selber bauen und Straßen gibt da keine mehr. Also ich bin da hingefahren, rumpel, 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 immer. Das dürfen Sie meiner Mietwagengesellschaft nie verraten. Und dahinter war dann Schweigen, da war dann gar kein Weg und Steg mehr. Aber die waren sehr stolz darauf, dass sie in der Region die ganzen Märkte beliefert haben. Supermärkte, Gemüsemärkte, auch die großen Städte mit beliefert haben. Da waren sie sehr, sehr stolz darauf. Und das alles aus eigenen Mitteln, ohne Förderung, ohne Hilfe, ohne alles. Und jetzt kommt der Staat und der Kanal. Beide kommen jetzt daher und sagen, dieses komplette Gebiet, ja, 10.000 Leute Minimum, wenn nicht 20.000, verlieren alles. Ihr angestammtes Dorf, ihre Ländereien, ihre Güter, diese ganze Produktion, das wird alles überschwemmt. So. Und das aber nur für 10 Jahre, weil danach muss man den nächsten Stausee bauen, weil das wird nicht reichen. Und dann sagte mir einer von diesen Leuten, die dort jetzt den Aufstand machen, weil die gesagt haben, das wollen wir uns nicht gefallen lassen, wir wollen nicht quasi einfach alles verlieren. Mit der Aussicht, dass sie irgendwo angeblich irgendwo in der Stadt eine Hütte bekommen, wo sie hinziehen dürfen. Ohne, die eine Frau sagte zu mir, ja, aber ich kann ja gar nicht arbeiten dort. Ich kann ja nichts. Ich bin Bäuerin. Was soll ich da machen? Da sitze ich rum und niemand wird mich ernähren. Und der andere meinte, das sagte er zu mir, und das habe ich nicht vergessen, das fand ich sehr interessant, sagte, so machen sie Migranten. So machen sie Migranten. Wenn diese Leute jetzt verdrängt werden, damit wir den Panama-Kanal füttern, über den 5% unserer Wirtschaftsgüter weltweit rotieren, dann wird es dafür sorgen, dass 10.000 Leute ihre Angestammten, wo sie selbst produzieren, unabhängig sind, ihr eigenes Ding machen, die wirst du in die Stadt kegeln und von dort werden mindestens ihre Kinder ihre Koffer packen irgendwann und irgendwann unten an der Grenze stehen mit nichts in der Hand und dann werden sie misshandelt werden als die letzten Bettler, die kein Anrecht haben auf gar nichts.
Verstehen.
Und das ist die Geschichte, die man nicht sehen will. Das wollen wir alles nicht sehen. Deswegen nennen wir sie Migranten. Hier in den USA sollen sie jetzt Aliens genannt werden, damit man sie entmenscht. Das hatten wir auch schon. Brauche ich keine Historiker befragen, dass wir das schon hatten, die Entmenschung von Leuten und wohin das führt. Aber das ist ganz geplant, weil wir nicht darüber reden wollen, was die Ursachen sind, warum diese Leute kommen. Und ich sage nicht, dass wir die Probleme aller Welt lösen sollen. Aber wir sollten natürlich auch nicht so tun, als ob wir mit den Problemen dieser Welt nichts zu tun haben. Das ist nämlich nicht so. Ja?
Ja, absolut. Aber das ist ja, glaube ich, wichtig, dass die Themen aufgegriffen werden. Und ich danke Ihnen auch für die offenen Worte. Ich habe Ihnen ja im Vorfeld gesagt, dass wir zum Abschluss jedes Gespräches immer drei Fragen stellen. Da würde ich Ihnen gerne auch die Fragen stellen. Na, die erste Frage, gibt es ein Buch, das Sie in Ihrem Leben in gewisser Art und Weise geprägt hat oder für eine Weichenstellung gesorgt hat?
Ja, das gibt es. Der Autor ist, einer der Autoren ist leider schon gestorben. Das ist The Dawn of Everything. Ich glaube, ich weiß nicht genau, wie es auf Deutsch heißt. Irgendwas mit Anfang. Aber die Übersetzung finde ich nicht so schön. Aber The Dawn of Everything, dieser Perspektivwechsel, der darin vorkommt, dass man einfach Geschichte nicht linear sieht und als endlosen Aneinanderreihung von immer besser, immer schöner, immer schneller und das ist ganz toll. Alles, was wir machen, baut auf dem anderen auf, sondern dass es menschheitsgeschichtlich durchaus Alternativen gab, die auch gelebt wurden, die nur einfach von unserem von unserer Art, wie wir Geschichte linear betrachten und uns als quasi die Krönung dieser Geschichte sehen, die Krönung der Schöpfung sehen. Das fand ich sehr erfrischend und das hat bei mir einen Schalter umgelegt, denke ich schon, ja.
Dankeschön, spannendes Buch, aber noch nie gehört. Die zweite Frage ist, was würden Sie eine 20-jährige Heike mit all ihrer Weisheit empfehlen, quasi einem jungen Menschen heute?
Nicht zu sehr nicht zu sehr an all das glauben, was man als Gott gegeben irgendwie ansieht. Und ich glaube, ich hätte noch mehr dazu geraten, Dinge auszuprobieren und zu denken, ist egal, es wird sich schon fügen. Ich glaube, ich war viel zu sehr irgendwie immer darauf bedacht. Und das fällt mir übrigens auch bei den 20-Jährigen heute auf, denen ich begegnet manchmal, dass viele mir dann sagen, ja, ich könnte dies und jenes versuchen, aber dann, was ist mit meiner Rente? Und ich habe es erst mit 32 witzigerweise geschafft, als ich hierher kam in die USA und dann habe ich irgendwann gedacht, was weiß ich, was in 5 Jahren ist, was weiß ich, was in 10 Jahren ist. Ich lebe jetzt, ich probiere das jetzt aus und ich mache mich jetzt selbstständig und das war letztendlich auch ein bisschen aus der Not geboren, weil ich hatte dann keinen Job mehr hier und dann habe ich einen erfunden. Und natürlich habe ich eine Lösung, wie ich in Ruhe altern will. Ich habe keine Rentenversicherung per se. Nein, habe ich nicht. Habe ich das Problem der Rente gelöst? Nein, aber ich habe eine Gelassenheit entwickelt, weil ich immer gedacht habe, da wird sich schon irgendwie, irgendwann wird sich schon, empfehle ich das jetzt Eltern ihren Kindern zu sagen? Nein, ich würde meinem Sohn natürlich nicht sagen, just kind of do whatever you want. Aber einer Heike mit 20 würde ich sagen, entspann dich, Mädel. Also egal, versuch es. Mach das, mach jenes und wenn es nicht gelingt, dann kommst du halt zurück und dann wird sich was finden. Auch viele sagen immer, oh, ich würde gerne dies und das, ich würde nach China gehen und da was machen. Dann sage ich, ja, mach doch. Ja, aber wenn ich zurückkomme, dann weiß ich ja gar nicht, was dann ist. Dann sage ich, wer weiß denn, ob du zurückkommst? Und wenn du zurückkommst, dann wird sich irgendwas finden. Also vergiss es immer zu versuchen, Also ich glaube, was bei mir ist, ist es so, ich versuche inzwischen darüber nachzudenken, was ich bis Ende der Woche erreichen kann. Und als Heike mit 20 habe ich versucht zu erkennen, was ich in den nächsten 10 Jahren alles erreichen kann. Und das würde ich der kleinen Heike jetzt abgewöhnen wollen.
Ein Schritt nach dem anderen. Und ja. die letzte Frage, die ist ein bisschen anspruchsvoller. Was ist für Sie der Sinn des Lebens?
Oh ja. Was ist für mich der Sinn des Lebens? Ich glaube schon, dass für mich der Sinn des Lebens ist, für mich und für andere ein bisschen die Welt zu erklären und ein bisschen mehr das Gefühl zu haben, ich verstehe was. Was ich mag auch ganz oft falsch liegen, ganz bestimmt liege ich total falsch in vielen Sachen. Und wenn ich zurückgucke, denke ich manchmal, wie sehr ich doch falsch gelegen habe. Aber ich glaube, was für mich der Sinn des Lebens ist, so viel wie möglich von der Welt zu erfahren und zu verstehen. Weil es so großartig ist, weil so viele Dinge passieren. Und sie sind nicht schön alle immer, im Gegenteil. Aber viele Sachen erleben. Meiner Meinung nach bin ich erlebenshungrig, aber nicht in dem Sinne von Achterbahn fahren oder so oder irgendwie, ne, verstehen Sie mich richtig. Es geht nicht unbedingt um glückliche Erfahrungen immer zu machen, sondern es geht darum, die volle Breite zu erleben und versuchen, so viel wie möglich zu verstehen, was uns umgibt. Um erfahren zu können. Ich glaube, man muss, um richtig zu leben, muss man viel verstehen und man muss viel zuhören und versuchen viele Leute zu verstehen, um sich selber besser zu verstehen, auch selber zu verstehen, wo man steht.
Ich glaube, das ist eine wunderbare Botschaft. Ich bedanke mich herzlich für ein tolles Gespräch, liebe Frau Buchtern. Es hat mir viel, viel Freude gemacht. Ich danke Ihnen herzlichst.
Hat mir auch viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich freue mich sehr, dass Sie auch diese Folge bis zum Ende gehört haben. Wir investieren viele Ressourcen und Leidenschaft, um diesen Podcast möglich zu machen. Sie würden uns sehr helfen, wenn Sie dem Podcast folgen und vielleicht auch bewerten würden. Ich danke Ihnen im Voraus. Ich freue mich auf unser Wiederhören.